Heute ist, wie wird man stark im Glauben? Wie wird man stark im Glauben? Und diesen Gedanken möchte ich mit euch teilen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein für die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen früh wird das Thema sein, Gott wirkt, wenn wir mitmachen, wenn wir dabei bleiben, wenn wir uns an den Herrn halten. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, bei uns gibt es gute Nachrichten. Am Freitag wird das Thema sein, Gott hat Gleichberechtigung geplant, Mann und Frau, also Gleichberechtigung. Er hat beide geliebt, Vater und Mutter, sollst du ehren, also beide bekommen die Ehre. Und dann am Samstag wird das Thema sein, über Barmherzigkeit und Liebe. Und dann am Sonntag, darauf den Sonntag, von Gott angenommen. So, wie wird man stark im Glauben? Willst du das wissen? Bist du interessiert, stark zu werden? Viele Christen sind schwach und sie haben keine Widerstandskraft. Leider, Gottes, das ist so in unserer Gesellschaft. Die nennen sich Christen, aber sobald ein Problem auftaucht, gehen sie unter. Verlieren sie Hoffnung, verlieren sie die Freude. Da ist kein Durchhaltevermögen, kein Stehvermögen. Woran liegt das? Viele Christen sind geistliche Analphabeten. Entschuldigung, aber ich sage das einfach frei heraus. Die wissen alles, aber wenn es um Gott geht, um Glauben geht, um den Heiligen Geist geht, sind sie unterbelichtet. Tut mir leid, aber so ist es einfach. Sie sind informiert über alles, aber über das Wichtigste. Und das Wort Gottes ist unsere Speise. Also ich brauche gar nicht mehr viel sagen heute Abend. Ich könnte nur sagen, ist die Bibel. Fang an zu kauen, so wie ein Hamburger. Oder was weiß ich, so Burger King. Kau und iss und so weiter. Es wird in deinem Mund sein, süß wie Honig, steht das einmal in der Bibel, aber dann in deinem Magen wird es Hot Pepper Soße sein. Mit Chili. Und dann wirst du ganz hoch gehen und auf Zehenspitzen stehen. Also, es wird wirken und dann geht es in deine Gebeine. Und dann heißt es einmal in der Bibel, es brennt wie Feuer in meinen Gebeinen. Wenn es das Wort Gottes nicht mal so richtig packt, richtig ergreift, dann kommst du nicht mehr los davon. Also, dann rennst du und dich jagt niemand. Dann tust du und dir muss niemand mehr befehlen. Du weißt, was zu tun ist, du weißt, was dran ist, du weißt, was die Sache ist und dergleichen. So, viele Christen, also sie reden so großspurig von Gott, von der geistlichen Kriegsführung und von all diesen Dingen, nehmen den Mund voll, aber du solltest viel mehr von Gott reden, nicht nur, was wir tun, was wir schaffen, was wir können. Denn letzten Endes, wir können gar nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Du kannst nicht einmal Ach sagen, ohne die Hilfe Gottes. Du brauchst also die Gnade Gottes, sonst sind wir Schwächlinge, Feiglinge, Weichlinge. Der Glaube braucht ein Fundament. Und du weißt ja, in der Bergpredigt hat Jesus ja gesagt, wohl der Menschen, der meine Worte hört und tut, nicht nur hört, sondern auch tut, der ist der kluge Baumeister, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat. Es gibt so viele Leute, die sind immer einseitig. Sie hören viel, tun wenig. Oder sie tun viel und hören wenig. Beides, es muss ausgewogen sein in unserem Leben, sonst gibt es nur Sandhäuser und Sandburgen. Da kommt die Flut und ist alles wieder weggeschwemmt. So, sie wollen schnell was erreichen. Das sind diese geistlichen Piraten, die wollen was rauben, was zu sich nehmen. Aber sie bedenken nicht, man muss daran arbeiten, von der Pike auf. Sie wollen schnell haben, was schnell ist. Ich weiß nicht, wie es dir in der Schule gegangen ist, aber in der Schule ist es bei mir manchmal gewesen, ich habe nur für die Prüfung gelernt. Die Prüfung war vorbei, habe ich nichts mehr gewusst. Nach der Prüfung. Man hat nur für die Prüfung gelernt. Wir sollen aufhören, nur für die Gemeinde was zu lernen, nur für die Bibelschule was zu lernen. Wir sollen aufhören, für den Pastor was zu lernen. Wir sollten für das Leben lernen. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Für das Leben lernen, für den Glauben lernen, für die Ewigkeit lernen. Also nicht nur schnell, schnell, schnell. Was schnell wächst, vergeht auch wieder schnell. Was schnell entsteht, geht auch wieder schnell unter. So, eine gute Sache braucht seine Zeit. Eine gute Sache braucht seine Zeit, egal was es ist. Es hat seinen Preis, muss von klein an anfangen, von der Pike an. Man muss einen guten Grund zuerst mal finden, ein Fundament. Wir wollten mal eine Wohnung kaufen hier in Berlin und dann hat einer uns so viel versprochen, sofort nach Tegel eingeladen zum Essen und erzählt, sie kriegen noch ein Gartenhäuschen, sie kriegen noch das und sie kriegen noch das. Und habe ich gesagt, das klingt so, was mir das, wenn jemand viel verspricht, das ist ganz komisch, wenn jemand so viel verspricht, das können Sie haben und das können Sie haben und das können Sie haben. Und dann haben wir uns bei den Nachbarn erkundigt. wie, Sie haben ja auch hier gebaut, wie sieht's aus? Dann sagt sie, lassen Sie die Finger weg, das ist alles Morast, alles Sumpf, da müssen Sie nochmals für das Fundament noch extra bezahlen. Deshalb versprechen sie Ihnen so viel. Also das Fundament, du musst ganz tief bohren, ganz tief graben, bis du einmal auf den Grund kommst. Gib nichts auf leere Versprechungen. Wenn Leute dir versprechen, was schnell versprechen, das können sie haben, das ist vom Teufel. Leere Versprechungen sind vom Teufel. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, was du alles so werden kannst. So, man muss zuerst einmal seinen Platz finden, wenn man ein Haus bauen möchte, einen guten Platz. Jetzt gerade durch die Hochwassergeschichte, da ist so vieles rausgekommen. Da hat ja irgendwo eine Ortschaft, einen Kindergarten gebaut und dieser Kindergarten ist jetzt futsch. Und so weiter. Bei der jetzigen Flut ist überschwemmt gewesen. Aber sie haben gesagt, ja, wir haben gebaut auf dem festen Grund. Was nützt der feste Grund? Am falschen Platz. Du brauchst den richtigen Grund, den richtigen Platz für dein geistliches Leben. Auch, das gilt auch für die Gemeinde. Du kannst nicht in jeder Gemeinde gedeihen. Kannst nicht. So. Nicht das nächstbeste. Für viele ist immer meistens das nächstbeste, was gerade so um die Ecke ist. Ich würde lieber 20 Kilometer weiterfahren und eine gute Gemeinde finden und eine gute Verkündigung finden, eine gute geistliche Atmosphäre finden, wo ich geistlich ernährt werde. So, der Grund ist wichtig. Der Grund ist wichtig. Warum tue ich das, was ich tue? Warum lebe ich so, wie ich lebe? Der Grund, warum lese ich die Bibel? Was will ich eigentlich vom Wort Gottes? Alles, was schnell passiert, wird auch schnell untergehen. So, in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn jemand zu dir mit Versprechen kommt, wir sind die tolle Gemeinde. Wir singen, wir hüpfen, wir tanzen, wir liegen auf dem Boden, wir knien uns hin. Wir sind nach dem Gesetz, das ist alles perfekt, wir sind also vollkommen, vergiss es. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt worden ist, Jesus Christus. Alle Gemeinden kochen mit Wasser, glaub mir das. Alle Gemeinden. Der Grund und die Lage des Hauses ist wichtig. Das Wort ist wichtig und dass Jesus das Zentrum der Sache ist. Der Glaube wird stark, wo Jesus das Zentrum ist, wo sich um Jesus alles dreht. Nicht um Äußerlichkeiten, nicht um Vorschriften, nicht irgendwie um Menschen. Um Jesus muss sich die Sache drehen. Das ist ganz arg wichtig. Viele haben ein tolles Haus und so weiter, aber da ist Jesus nicht die Mitte, nicht das Zentrum. Die Bibel sagt, wir sollen nicht dort sitzen, wo die Gottlosen sitzen. Und das ist an Christen, an Gläubige gerichtet worden, dieses Wort. Nicht an Ungläubige. Sitzt nicht, wo die Gottlosen sind. Was sind Gottlose? Denkt drüber nach. Was ist ein Gottloser? Ein Gottloser ist ein Mensch, der mal mit Gott eine Verbindung hatte. Heiden sind keine Gottlosen. Die sind Heiden. Die haben noch nie eine Verbindung mit Gott gehabt, mit ihren Göttern. Ja, aber nicht mit Gott, dem lebendigen Gott. Ein Gottloser ist, der in der Gemeinde war, der Christ war, der gläubig war, der die Bibel gelesen hat, der mit Gott mal gelebt hat und dann Ade gesagt hat zu Gott. Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Er ist ein Gottloser. Und es gibt solche Leute, die die Welt wieder lieb gewinnen. Und du sollst nicht mit Leuten sitzen und mit denen zusammen sein, die Zeit verbringen und die Zeit totschlagen mit Leuten, die los von Gott sind. Und gottlos sind Menschen, die keine Anbindung an die Bibel haben, keine Anbindung an die Gemeinde haben, keine Anbindung haben an, ja, die Mitarbeit und dem Dienst, denn wir sind ja integriert am Leib Jesu Christi, wir sind Glieder am Leib Jesu Christi und wir müssen funktionieren. So der Herr Jesus will was mit uns anstellen. Gottlose sind Menschen, die sich selbstständig gemacht haben. Unabhängig. Die sich emanzipiert haben. Also das sind gottlose Menschen. Menschen, die sich von Gott gelöst haben, nicht mehr diese intime Beziehung zum Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Die haben vielleicht eine gute Beziehung zum Heiligen Geist, aber die haben nicht mehr die Beziehung zu Jesus. Und Geschwister, ich erlebe immer wieder, gerade in den pfingstlichen, charismatischen Kreisen, nur Heiliger Geist, nur Heiliger Geist, nur Heiliger Geist. Weißt du, es geht nicht nur um den Heiligen Geist, es geht auch um Jesus und es geht auch um Vater. Und was er euch sagt, nicht was der Heilige Geist euch sagt, sondern was er euch sagt, das tut. Der Heilige Geist ist wichtig, Jesus ist wichtig und der Vater ist wichtig. Und deshalb die Gemeinschaft mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Gottlose Menschen sind, die sich von einem Teil der Gottheit gelöst haben. Und deshalb wundern sie sich, warum haben wir keine Kraft? Jesus sagt, ohne mich, er hat nicht gesagt, ohne den Heiligen Geist. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich. Die Jünger sind schwach und elend. Deshalb, wie kriege ich einen starken Glauben? Viele Menschen haben nur so einen frommen Schein, heißt es einmal in der Bibel, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Weißt du, die sind so heilig, so super fromm, die würden keiner Fliege was tun. Aber die Kraft fehlt. Man kann so viel über Gott reden, man kann so viel über Gott schreiben, man kann so viel singen über die Liebe Gottes und trotzdem die Kraft verleugnen. Und die Kraft verleugnen wir, wenn es nur Worte an der Sache sind, wenn wir nur Phrasen dreschen. Gottlose sind also Menschen, die arbeiten und leben ohne Gott. Also die von sich aus was tun, wo Gott ihnen nichts befohlen hat. Die fragen nicht viel nach Gott: Herr, was ist dein Wille? Oder dein Wille geschehe. Gottlose, wir werden mehr Gottlose in christlichen Kreisen finden, als du denkst. Wenn ich jetzt anfangen würde zu definieren und auseinanderzunehmen, was ist ein Gottloser? Das sind Menschen, die machen alles, viel sogar, aber ohne Gott, ohne Auftrag, ohne göttlichen Befehl, ohne dass der Herr zu ihnen geredet hat. Der Pastor hat vielleicht gesagt, könnten Sie das machen, könnten Sie das machen, aber der Herr hat es ihnen nicht gesagt. Die tun es von sich aus. Und das ist ein Gottloser, der von sich aus tut, ohne Gottes Auftrag. Das sind die falschen Propheten. Ich sende sie nicht und sie gehen trotzdem. So. Der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Psalm 1. Dieser Psalm ist so wichtig. Psalm 1. Da kannst du genau wissen, mit wem ich zu tun haben kann und mit wem ich nicht zu tun haben sollte. Der Gerechte ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Und der ist konstant. Der grünt, ob es jetzt draußen 35 Grad, 37 Grad, 38 Grad hat, der grünt immer wieder, weil er am Wasserbach gepflanzt ist. Du bist das, was Gott sagt. Das bist du. Das, was Gott sagt, was Gott über dein Leben denkt. Gottlose sind Menschen, die interessiert nicht, was Gott sagt. Die denken, ich bin Christ. Nicht jeder, der sich Schneider schimpft, ist auch ein Schneider. Oder jeder, der Metzger heißt, muss nicht unbedingt Metzger sein. Der weiß nicht einmal, wie man mit Messer umgeht. Oder jeder, der sich Müller nennt. Wir haben so viele Leute. Gott segne diese Leute alle miteinander. Aber der Name macht noch nicht, dass du da ein Fachmann in der Sache bist. Und deshalb Christ. Christen sind Menschen, die vorher Jünger gewesen sind. Die zuerst mit Jesus gewandelt sind. Die zuerst mal auf den Herrn gehört haben. Die vom Herrn gelernt haben. Wir haben diese Tage über die Nachfolge gesprochen und über die Jüngerschaft gesprochen. Was ist die Jüngerschaft? Und so zuerst musst du Jünger sein. Und dann erst in Antiochien wurden die Jünger Christen genannt. Zu Hause wirst du Christ genannt. Das ist auch einer, der mit Jesus gewesen ist. Also, bleibe das, was Gott von dir sagt und werde das, was Gott dir von dir sagt. Also, wir müssen nicht unbedingt jetzt heute perfekt sein. Wir sind auf dem Weg der Vollendung, der Vollkommenheit, aber wir entwickeln uns, wir werden das. Also, der Glaube wächst. Der Glaube muss so wachsen wie bei einem kleinen Baby. Der wird größer. Und da wachsen alle Körperteile miteinander. Stell dir mal vor, der Kopf wird größer und plötzlich steht er da mit einem großen Wasserkopf. Oder plötzlich ist der Rumpf ganz groß und der Kopf ganz klein. Es gibt solche Leute. Weißt du, wenn die Organe und die Glieder nicht gleichmäßig wachsen, der Glaube muss mit allem anderen gleichmäßig wachsen. Deine Füße, deine Hände, dein Herz, dein Mund, deine Augen, die müssen gleichmäßig wachsen. Sonst stimmt irgendwas nicht, dann siehst du ganz komisch aus. Also, bleibe das, was Gott von dir will. Zuerst einmal. Und dann werde langsam Stück für Stück, auch in der Gemeinde. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir wachsen im Glauben. Und wisst ihr, was das Schwierigste für mich persönlich war als Christ? Sich unterzuordnen. Weiß ich nicht, wir Menschen sind Rebellen. Puh, sich unterzuordnen. Und sich anzupassen. Sich zu gucken, was machen die anderen. Wir lernen ja nicht nur vom Pastor, wir lernen nicht nur aus der Predigt, wir lernen auch voneinander. Und wir brauchen deshalb Vorbilder. Wir Christen haben eine ganz große Verantwortung, dass wir gutes Abbild abgeben. Wir lernen so zu tun wie mein Bruder, der älter ist im Glauben, der weiter ist im Glauben. So, der Glaube wächst durch Anpassung, durch Zugucken, durch Beobachten. Sei das, was Gott von dir gewollt hat, wie er dich erwählt hat, und das ist zuerst mal A und O. Werde das Normale, was Gott von dir wollte. Er wollte dich, dass du ganz einfacher Mensch bist, gar nicht so kompliziert. Viele stellen sich kompliziert an. Schäm dich nicht, das zu sein, und das hat Gott mir gesagt, das soll ich weiter sagen euch, schäm dich nicht, das zu sein, was Gott von dir wollte. Steh zu dem. Einfacher Mitarbeiter, einfacher Bruder, einfacher Schwester oder Pastor oder Ältester, was du auch bist. Schäm dich nicht, ein Produkt dieser der Natur zu sein. Das ist zuerst einmal, bevor du groß im Glauben hervorstichst und sagst, ich bin was Besonderes. Nein, sei ganz normal und ganz natürlich. Sei Mann oder sei Frau, was du bist auch. Pass dich deiner Umwelt an. Weißt du, wir Christen dürfen nicht aus der Rolle fallen. Wenn wir aus der Rolle fallen, da stimmt mit uns was nicht. Wir sind gläubig. Und wir müssen immer noch normal und sachlich sein, irdisch. Und ich habe ein paar Gedanken, was Gott mir gelehrt hat. Ich bringe euch eine Botschaft rüber. Das wird vielleicht manche schockieren. Aber mir liegt es auf dem Herzen, euch die Wahrheit zu verkündigen. Denn die Wahrheit ist, was uns frei macht. Was uns normal macht. Was uns gesund macht. Also du bist das Produkt deiner Gesellschaft. Wenn wir hier in Deutschland leben, müssen wir deutsch sein. Und wenn ich in Afrika bin, dann bin ich Afrikaner. Dann kämpfe ich. Bin ich aber in Deutschland, da bin ich stur, steif. Ich bewege mich auch. Aber weißt du, da falle ich nicht aus der Rolle. Ich bleibe normal. Geschwister, und das ist so wichtig, dass wir uns anpassen. Paulus sagt, ich bin den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Römer ein Römer geworden. Wir müssen uns anpassen. Wenn ich nach Amerika gehe, passe ich mich den Amerikanern an. Gehe ich nach Russland, dann passe ich mich den Russen an. Und da muss man sich den Russen anpassen, sonst darfst du gar nicht sagen. Dann ziehe ich keine Krawatte an, dann, oh, lieber Heiland. Verstehst du? Dann weine ich, das weinerliche, das slawische Element. Wenn ich zu den Italienern gehe, dann gehe ich ganz anders hin. Wir müssen flexibel sein. Der geistliche Mensch ist ein flexibler Mensch. So. Aber der verliert Gott nicht. Der hat Gott im Herzen. Weil Gott hat nichts mit unserem Umfeld und Umfeld zu tun. Gott ist ein Gott, der in mir wohnt. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und von der Seite sieht der Tempel so aus, von der anderen Seite sieht der Tempel so aus. Und ja, von jeder Seite hat man einen anderen Eindruck vom Tempel Gottes. So. Gott hat uns lieb. Und Gott hat uns lieb von Anfang an. Geschwister, ich will euch eine Botschaft weitergeben. Ich versuche es rüberzubringen. Ich weiß es nicht, ob die Pfingstler-Charismatiker das verstehen. Vielleicht kapieren sie das nicht, aber ich bringe es trotzdem. Es ist ganz arg wichtig. Weißt du, wie wachse ich im Glauben? Wie werde ich normal? Und Gott will, dass wir normal werden im geistlichen, natürlichen Leben. Und das war zuerst einmal, was der Heilige Geist mich gelehrt hat. Komm runter. Komm runter. Verstehst du ja? Das lernen wir miteinander. Komm runter. Bleib normal. Komm auf den Teppich runter. Weißt du, jetzt will ich zu dem Punkt kommen. Wenn ein Körperteil leidet oder kaputt geht, verstehst du, ob es die Bandscheibe ist oder die Kniescheibe ist oder die Leber, die Galle, Auge oder Ohr, da machen wir gar kein großes Aufheben. Da geht man zum Arzt und lässt man sich behandeln. Und da hat man auch keine Komplexe. Und ich will sagen, sei natürlich. Da bist du ja natürlich, da gehst du zum Arzt und dann sagst du, warum bete ich, Pastor, bet mit mir. Weißt du, im neuen Leben bei Gott, wir werden neue Körperteile kriegen. Neue Bandscheibe, neue Kniescheibe, neues Auge, neues Ohr, was weiß ich. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus, heißt es sogar in der Bibel. Oder die Hand, wenn dich ärgert, reiß es ab, schneid es ab. Wir werden bei Gott neue Gliederteile bekommen. Hier sind wir der Vergänglichkeit unterworfen. Im Glauben zu wachsen, das ist mein Thema. Und das gehört dazu. Und zwar nötiger, als wir denken. Lass mich mal zuerst mal eine Bibelstelle lesen. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Leiden dieser Zeit. Weißt du, und ich will, dass wir im Glauben stark werden. Zuerst mal das Fundament. Das Fundament ist so wichtig. A und O. Solider Bau. Dann steht das Haus. Vers 19. Und das ist Römer 8. Da geht es um den Heiligen Geist. Und da steht auch nachher weiter, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und ist nichts mehr Verdammliches für die, die in Jesus Christus sind. Römer 8 ist ein köstlicher Teil in der Bibel. Und dann lese ich weiter. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Also deshalb, Kniescheibe, Bandscheibe, welche Scheibe auch immer, vergiss es. die werden offenbart. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihrem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Die Schöpfung wird frei werden. Weißt du, eines Tages, da wirst du keine Kniescheibe mehr brauchen und keine Bandscheibe mehr brauchen und all diese ganzen Körperteile, du wirst es nicht mehr benötigen, die werden vollendet sein. Das ist nicht nur meine Botschaft heute, aber ich will nur euch hinführen zu dem Thema. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick, bis jetzt in diesem Moment, seufzt mit uns und sich ängstigt, die ganze Schöpfung, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir dem Geist Gottes als Erstlingsgabe hier sind, seufzen mit und wir sehnen uns nach der Kindschaft und der Erlösung unseres Leibes. Wir sehnen uns nach der Erlösung des Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, Vers 24, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, sondern die Hoffnung, die man nicht sieht. Mein Thema ist, wie wird man stark im Glauben? Du sagst, wie passt das alles dazu? Ich möchte, dass wir ehrlich und normal werden. Denn dann, das ist der erste Schritt, um stark im Glauben zu werden. Ehrlich und normal sein, natürlich sein und natürlich bleiben auch. Nicht nur bei der Bekehrung. Weißt du, du darfst weinen vor dem Herrn. Du darfst ausflippen vor Gott. Du darfst mal Kind sein. Aber mit der Zeit musst du erwachsen werden. So. Wahre Christen sind Realisten. Paulus sagt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und stöhnt nach der Erlösung der Kinder Gottes. Wir haben ein anderes Leben, ein unvergängliches Leben und deshalb verzweifeln wir nicht. Und jetzt will ich etwas sagen, das dir vielleicht hilft, das dich schockiert, was auch immer ist. Vergiss es, segne mich nachher. Und sag, okay, Pastor, das hast du gesagt, das ist deine Meinung, deine Erkenntnis. Aber ich will etwas weitergeben dieser Gemeinde und alle, die dem Wort Gottes hier zuhören. Weißt du, das Körperliche vergeht. Aber was ist mit unserem Kopf, mit unserem Geist? Das vergeht auch. Das Einzige, was bleibt, ist die Seele. Verstehst du? Und wir verzweifeln nicht, wir seufzen mit, sagt Paulus, wir stöhnen mit. Und viele Christen haben Probleme. Wenn eine Kniescheibe, Bandscheibe oder was weiß ich, irgendwas kaputt ist, da geht man zum Arzt ganz normal. Aber was ist, wenn man mit dem Kopf defekt hat, Hirnprobleme hat, wenn man Demenz wird, wenn man irgendwie verrückt wird, wenn der Computer nicht mehr stimmt und ausschlägt und verrückt spielt, was ist dann? Weißt du, und wir denken immer wieder, nur der Körper, nein, auch der Geist ist erlöst durch das Kreuz Jesu Christi. Und nicht nur die Bandscheibe. Und die Kniescheibe, auch wenn im Kopf die Dinge nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollten. In der Bibel heißt es, kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Das ist, wenn du so 70, 80 und auf 100 zugehst. Wenn unser Hirn, unser Computer mal verrückt spielt, wenn wir Depressionen haben. Geschwister, und wir verdammen manchmal Leute, wo Depressionen haben. Die denken, die sind verrückt. Bei denen stimmt nicht. Weißt du, das ist normal, genauso als du Kniescheibe und Bandscheibe oder einen Bandscheibenvorfall hast. Genauso schlimm ist, wenn du diese Hirnprobleme hast. Schwermut, Verzweiflung und was auch immer für Gehirnkrankheiten sind. Denn unser Kopf ist ja das Zentrum des Körpers. Und das wird vom Feind angegriffen. Aber unser Kopf wird auch erlöst und ist erlöst durch Jesus Christus. Deshalb trug der Herr Jesus die Dornenkrone. Deshalb trug er. Und wir müssen uns diesen Dingen genauso stellen und uns nicht schämen. Weißt du, jetzt bin blemblem. Du sagst ja, aber Pastor, was ist das? Mit mir stimmt was nicht. Vergiss es. Dein Körper ist ein Teil dieser Erde. Dein Gehirn ist ein Teil dieser Welt. Und es ist auch der Vergänglichkeit unterworfen. Das wollte ich sagen, rüberbringen. Unser Körper. Weißt du, das wird vergehen. So wie dein Bandscheibenvorfall vergeht, der graue Star vergeht, der Bluthochdruck vergeht oder die Zahnprothese nicht mehr. Du nimmst diese Zahnprothese nicht mehr in den Himmel. Glaub mir das. Das brauchst du das alles dort drüben nicht mehr. Wir werden einen neuen Körper, einen verklärten, einen herrlichen Körper bekommen vom lieben Gott. Und darüber sollten wir uns freuen. Und da fängt der Glaube an. Weißt du, Christen verzweifeln. Oh, das macht bei mir nicht mehr mit und das macht bei mir nicht mehr mit und das macht bei mir nicht mehr mit. Der Kopf macht nicht mit, die Hand macht nicht mehr mit, der Fuß macht nicht mehr mit. Und es kommt, dass bei dir gar nichts mehr mitmacht. Warum? Weil Gott dich erlösen will von diesem Irdischen, von diesem Vergänglichen. In 2. Korinther Kapitel 5, denn wir wissen, Vers 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, das bist du, das bin ich, unsere Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, das ewig ist im Himmel. Du hast einen tollen Körper und während du hier aus diesem irdischen Körper rausschlüpfst, schlüpfst du in diesem himmlischen, verklärten, verherrlichten Körper, bist drin und dann bist du der neue Matutis, bist der neue Mensch. Vollkommen. Und so wie die Raupe sich entpuppt und plötzlich ein Schmetterling wird, so werden wir verwandelt von einem Augenblick zum anderen, sagt uns die Bibel. Die Korinther hatten Probleme. Und was ist, wenn wir nicht Jesus wiederkommen sehen und nicht entrückt werden und so weiter? Sie hatten damit Probleme. Und Paulus musste ihnen hier schreiben, wir wissen, unser irdisches Haus wird abgebrochen. Deine Hütte wird abgebrochen. Alle Hütten sind bisher abgebrochen. Selbst Schlösser und Paläste sind in Schutt und Asche gegangen, haben es nicht überlebt. So, wie wird man stark im Glauben? Jetzt, und zwar durch starke, gesunde, normale, natürliche Kost. Natürliche Kost. Weißt du, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. So, diese natürliche Kost, lass uns die Bibel nehmen. Und zwar ganz sachlich, ganz menschlich, ganz irdisch. Da brauchst du nicht große Offenbarungen und irgendwas. Die Bibel ist so natürlich, so einfach, dass selbst ein Kind verstehen kann. Wie wird man stark im Glauben? Josua Kapitel 1, ganz arg wichtig, Vers 8. Du sollst über dieses Gesetz nachdenken, Tag und Nacht heißt es dort. Immer wieder reden darüber und immer wieder nachsinnen. So wird man stark. Manche Leute wundern sich, ich werde gar nicht stark, ich habe kein Siegesleben, überwinde nicht, habe kein Stehvermögen. Fang an, Tag und Nacht nachzudenken darüber. Ich lese weiter. Achte darauf, sagt uns Gottes Wort, genau so zu handeln, wie dort geschrieben steht. Weißt du, je mehr du dich mit der Bibel beschäftigst, desto mehr entdeckst du und erkennst du, desto mehr findest du heraus. Und dann heißt es weiter, achte darauf, und wenn du darauf achtest, dann wirst du Glück und Erfolg haben auf deinem Weg, egal was du tust. Das ist Wort Gottes. Josua 1, Vers 8 und 9. Immer darüber reden. Und je mehr du redest, du zerredest nicht, sondern du entdeckst so Selbstgespräche. Christen sollten über das Wort Gottes Selbstgespräche führen. Einfach darüber reden, darüber meditieren, sich damit beschäftigen. Moses war gestorben hier in den Tagen Josuas. Israel musste weitergehen, sie sind lang genug im Kreis marschiert, jetzt müssen sie über den Jordan gehen, sie müssen einen Glaubensschritt wagen und unser Glaube wird stark, indem wir bestimmte Glaubensschritte wagen. Ich lese, sage ich, Mensch, ich muss, da steht drin, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also der nächste Schritt wäre für mich, wenn ich bekehrt bin, ich muss mich taufen lassen. Und dann muss ich suchen, wer tauft mich überhaupt, wer will mich überhaupt taufen. Und warum soll ich mich taufen lassen? Und dann fangen wir an zu meditieren und nachzudenken über diese Gründe, warum, weshalb und so. Und dann machen wir einen Glaubensschritt. Und da gibt es so viele andere Dinge. Ich muss vergeben. Wie oft muss ich vergeben? Verstehst du? Und dann fangen wir an. Ja, ich habe schon vergeben. Aber hast du es auch vergessen? Hast du es auch begraben? Und dann lernen wir vom Wort Gottes, stark im Glauben zu werden. Das ist, wie man praktisch wird. Christentum ist eine ganz praktische Sache. Man wächst im Glauben, indem man auf Herausforderungen zugeht, nicht davonläuft. Weißt du, das Schlimmste, was Christen tun können, ist davonlaufen, den Problemen davonlaufen. Der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte stellt sich und sagt, hier bin ich muss das Ding lösen. Lies mal weiter bei Josua, da heißt es, jeder Ort, auf dem dein Fuß sich setzen wird, Josua 1, Vers 2 bis 3, jeder Fuß, worauf du dich da setzt oder worauf du hingehst, das wird dir gehören. Jeder Fuß soll dir gehören, ist dir versprochen. Und deshalb fang an herauszufinden, was sagt die Bibel über mein persönliches Leben? Was stimmt bei mir nicht? Was ist bei mir defekt? Und dann sei ganz natürlich. Weißt du, sei ganz normal, sei ganz sachlich, so wie die Bibel es schreibt. Ruhet ein wenig, hat uns Jesus einmal gesagt, seine Jüngern. Ruht ein wenig. Ihr arbeitet so fest, ruht ein wenig. Das nächste Mal sagt er ihnen was anderes. Schafft mit Furcht und Zittern oder der Seligkeit. Ein andermal sagt er, arbeitet, solange es Tag ist, bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Du brauchst immer das Rema-Wort für den richtigen Augenblick, das richtige Wort. Gott ermutigt hier den Josua, vorwärts zu gehen. Josua 1, Vers 6 bis 7. Sei mutig, sei entschlossen, sei kühn. Wie wird man stark im Glauben? Unternimm etwas. Christen sind Unternehmer. Die unternehmen immer was. Die fragen sich, was muss ich tun? Deshalb, als der Kämmerer da auf seinem Wagen sitzt und liest und plötzlich, ja, alles schön und gut, aber wie geht's weiter? Da ist Wasser, was soll ich tun? Und Philippus sagt, lass dich taufen. Lass dich taufen. Das war der nächste Schritt. Ich will nicht über die Taufe sprechen, aber das ist so ein Beispiel nur. Der erste Schritt. Wer da versagt, versagt auf allen anderen Gebieten auch. Dem wird alles andere auch kompliziert werden. Denn die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Viele wollen mit dem lieben Gott eine wilde Ehe führen. Verstehst du? Nur befreundet mit dem lieben Gott sein, alles vom lieben Gott haben. Aber die Taufe ist ein Bund. Und weißt du, auf was du dich einlässt, wenn du dich taufen lässt? Ich warne dich. Wenn du Jesus aufnimmst, nimmst du die ganze Gemeinde auf. Dann nimmst du den Hinz und Kunz und Müller und Meier. Ob das dir gefällt oder nicht, da wirst du nicht gefragt. Und weißt du, ich lade Jesus zur Hochzeit ein, hat der Nathanael gedacht nach Kana. Ich lade Jesus ein, ist doch schön, braucht seinen Segen, will gesegnet werden. Und weißt du, Jesus kommt bestimmt mit 20 Leuten. Und die haben gegessen und die haben getrunken. Und plötzlich ist der Wein alle. Und wie geht's jetzt weiter? Verstehst, wenn du Jesus einladest in deinem Leben, mach dich gefasst, da kommt was auf dich zu. Und das ist, wie man im Glauben wächst. Da beginnt das Abenteuer des Glaubens, erst richtig. Und dann sagt der Herr, auf, lass uns jetzt weitermachen, lass uns rüberfahren. Und der Herr fordert uns heraus, rüberzufahren, und da kommen wir in Stürme, in Gefahren, Lebensgefahr sogar. Glaube wird stark, wenn du in Extremsituationen hineinkommst. Weißt du, Glaube ist nicht Schlaraffenland. Wunderbar, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Stimmt, ist wahr. Solange er an deiner Seite ist, wirst du nicht untergehen. Aber du wirst herausgefordert, du wirst provoziert. Und die Leute fangen an, über deinen Meister dich auszufragen. Ja, was ist er? Guck mal, der ist mit den Sündern. Wo der sich überall rumtreibt. Was er alles so macht. Dein Jesus. Das haben hier die Pharisäer und Schriftgelehrter, die Jünger, so auseinandergenommen. Sie haben Jesus in Ruhe gelassen, aber die Jünger wurden provoziert. Du wirst draußen provoziert im Alltag, wo du auch bist. Josef wird ermutigt, sei ermutigt, sei stark, sei zuversichtlich. Stärke und Mut hat man erst, wenn man einen starken Verbündeten hat. Über 5 Könige hat er gesiegt, dieser Josua. 5 Könige. Verbinde dich nicht mit Schwächlingen. Also wenn du stark im Glauben werden möchtest, verbinde dich nicht mit Menschen, die schwach sind. Verbinde dich mit Gottlose. Verbinde dich nicht mit fleischlichen Menschen, die nur das Irdische suchen, nur das Vergängliche wollen, nur ein paar schöne Stunden möchten. Verbinde dich mit Menschen, die das Ewige suchen, Gott suchen. Also suche einen starken Verbündeten für dein Leben. Verbinde dich nicht mit Feiglingen. Ja, das können wir nicht. Weißt du, der glaubt, der traut sich was zu. Der ist zuversichtlich und sagt, das werden wir schaffen mit Gottes Hilfe. Verbinde dich nicht mit Versagern. Und schau die Leute zuerst an, bevor du dich mit jemandem verbindest. Prüfe, wie steht er im Glauben, wenn du mit ihm ein Stück weit gehst. Denn der kann dich runterziehen oder der kann dich hochziehen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Deshalb finde einen Menschen, der an Gott glaubt, der Gott liebt. Der Glaube wächst durch starke Partner, durch starke Geschwister. Deshalb such Geschwister, die stark im Glauben sind und die powern sich gegenseitig hoch dann, schaukeln sich hoch. So kommt man vorwärts im Glauben. Und als junger Christ habe ich immer geguckt, was macht der? Wie macht der? Und ich habe versucht, nachzuahmen. Vielfach habe ich versucht zu kopieren. Bis der liebe Gott mir gesagt hat, hör auf zu kopieren, sei du ein Original. Aber wir müssen zuerst mal anlaufen. Wir müssen zuerst mal starten und mal durchstarten. Wenn du mal läufst, dann läufst du. Dann hast du keine Probleme nachher. Gott ermutigt den Josua hier. vorwärts zu gehen, furchtlos zu sein. Guck mal Leute an, die vorwärts gehen, die was unternehmen für Gott, die mit Gott leben, die Gott was zutrauen. Wir brauchen immer Ermutigung, und zwar von dem Herrn. Dein Glaube wird stark, dass du, wenn du immer wieder so eine Spritze bekommst von Gott. Frischzellen. Weißt du, so wieder so ein Impuls vom Heiligen Geist. Du wirst ermächtigt wieder. Jetzt kann ich wieder. Jetzt schaffe ich wieder. Jetzt bin ich wieder gestärkt. Weißt du, wir müssen lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Wenn wir stark im Glauben werden möchten, wir müssen hören, was er uns sagt. Nicht, was der Pastor sagt, nicht, was die Gemeinde sagt, nicht, was die Geschwister sagen, nicht, was Hinz und Kunz und Müller sagt und was der Schreiberling dort schreibt und was der schreibt. Vergiss all diese Leute. Was sagt der Geist den Gemeinden? Und er sagt jeder Gemeinde ganz was anders. Er sagt jedem Christen ganz was anders, was der Geist uns zu sagen hat. Wir sollten als Jünger Jesu unser Ohr an den Mund Gottes legen. Also, lerne auf die Stimme Gottes zu hören und das Nächste zu gehorchen. Zu gehorchen. Erst wenn wir Gott gehorchen, gehorchen uns auch die Mächte, die um uns herum sind. Gehorcht uns auch das Umfeld und unsere Umwelt. Aber solange du Gott nicht gehorchst, werden nicht einmal die Ameisen dir gehorchen. Niemand wird dir gehorchen. Warum sollen sie es? Weil du gehorchst nicht Gott, warum sollen die dir gehorchen? Erst wenn wir Gott gehorchen, gehorchen unsere Gedanken uns. Und wir haben gestern das Wort gehabt, wir sollen unsere Gedanken unter dem Gehorsam Christi gefangen nehmen. Deine Gedanken musst du gefangen nehmen, nicht mehr loslassen, nicht mehr laufen lassen. Dann gehorchen auch deine Gefühle, wenn du Gott gehorchst. Aber solange du Gott nicht gehorchst, spielen deine Gefühle Fußball mit dir. Tut mir leid. Dann gehorchen die Geister und die Gedanken dir nicht mehr, nichts mehr. Denn das sind ja die Diener entweder Gottes oder des Teufels. Gehorche Gott. Sieh, was in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 4 bis 7 steht. In allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes. In allen Dingen. So wird man im Glauben stark. Wir müssen uns erweisen. Bewähren da drin. Also wir müssen hier durch. Gott gibt uns Weisheit und die Weisheit muss sofort umgesetzt werden. Lieber Gott, gib mir Weisheit. Wenn du das bittest, lieber Gott, gib mir Weisheit, plötzlich kommt bei dir genau das Gleiche vor wie beim Salomo. Da kommen zwei Frauen mit einem toten und einem lebendigen Kind. Verstehst du? Und dann muss sich rausstellen, hast du die Weisheit? Hast du es bekommen? Wie wirst du es urteilen? Gott gibt uns die Weisheit, damit wir es urteilen können. Also, in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes, und zwar wo? In großer Geduld. Glaube wird stark und mächtig, wenn du Geduld hast. Viele Leute erreichen nicht das, sie sind talentiert, erreichen das nicht, weil sie keine Geduld haben. Üben, 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 üben und nochmals üben. Ein Musiker, da denkst du, der schüttelt aus dem Ärmel. Nein, der übt. Der übt. So. Du erreichst etwas im Glauben, wenn du den Glauben praktizierst. Zuerst einmal für 10 Euro zu beten, zu glauben, dann für 100 Euro zu beten und zu glauben, dann für 1000 Euro zu beten und zu glauben, dann für 10.000 Euro zu beten und zu glauben. Wir wachsen im Glauben. Ich finde es, was Billy immer wieder sagt, fang an zuerst mal so viel Glauben zu haben wie eine Aspirintablette. Für Kopfschmerzen. Verstehst du, so viel Glauben, dass du die Kopfschmerzen mal treibst und gefangen nimmst oder dann andere Schmerzen, andere Leiden, andere Dinge in kleinen Dingen. Fang nicht an mit Krebs gleich und das verbanne ich in Jesu Namen. Nein. Wir beweisen uns als Diener Gottes in großer Geduld. Und das steht vorne an. Und weil du das Wort von meiner Geduld bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der ganzen Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Stell dir mal vor, Geduld spielt bei dem lieben Gott so eine große Rolle. Wir müssen Geduld haben, bis wir dann groß werden. Heute ist mein Enkel eingeschult worden und dann hat er ganz fest gesagt, Opa, ich kann schon meinen Namen schreiben. Das haben die Schwester gelehrt, Namen zu schreiben. Jetzt kann ich schon meinen Namen schreiben, ich bin schon so weit. Also da hat er gefragt, was muss ich tun, dass ich ganz schnell mit der Schule fertig werde. 7 Jahre, 8 Jahre muss er zur Schule gehen oder noch länger. Aber ich kann schon meinen Namen schreiben. Und viele sind schon überglücklich, wenn sie Jesus buchstabieren können. Aber das ist noch nicht alles. In meinem Namen. Und dann überleg einmal, der Glaube wird stark, wenn wir anfangen, im Namen Jesu das zu tun und das zu tun und das zu tun, was für Aufgaben wir haben. Aber wir brauchen Geduld. Die Jünger haben auch Geduld gebraucht, 3 Jahre lang mit dem Heiland zusammentippeln. Puh, 3 Jahre lang Höhen und Tiefen durchmachen. Wir beten schon 7 Stunden, hat in einer Gebetsnacht hat einer plötzlich so dem lieben Gott vorgehalten. Lieber Gott, wir beten schon 7 Stunden, schick Erweckung. Selbst wenn wir 700 Stunden gebetet haben, dann können wir sich uns vielleicht Gedanken machen, ob Erweckung kommt oder nicht, warum kommt die Erweckung nicht. Aber 7 Stunden, was sind 7 Stunden? Nicht einmal ein ganzer Tag. So, wir beweisen uns als Diener Gottes in Leiden. Also, Diener Gottes beweisen sich in Leiden. Der Glaube wird stark durch Leiden. Weißt du, Leiden, das ist was aus uns was rausholt, wo wir uns outen. Kneif deinen Nachbarn und du wirst merken, ob er echt ist oder nicht echt ist. Versuch mal, verstehst du? Und Leiden durch Schmerzen, das sind die Reaktionen. Wie reagiere ich auf bestimmte Umstände, bestimmte Ereignisse? Oder wir bewähren uns als Diener Gottes in Bedürfnissen, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in der Arbeit, in der Schlaflosigkeit. Bei diesem Wetter kannst du ja nicht schlafen. Ha? Verstehst du? Wir bewähren uns in der Schlaflosigkeit. Jetzt musst du lernen, dich zu bewähren, nicht zu schimpfen und sich nicht aufzuregen. Wir bewähren uns im Fasten, wir bewähren uns durch Reinheit. Und so wird man stark im Glauben, indem du mehr und mehr kristallisierst und echter wirst, mehr und mehr von dem, was in dir drin ist, nach draußen rausbringst. Wir beweisen uns als Diener Gottes in der Erkenntnis. Weißt du, dein Glaube wächst, je mehr du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, je mehr du dich mit dem Leben beschäftigst, je mehr du dich mit den Problemen beschäftigst. Dein Glaube wächst, je mehr du dich mit der Krankheit beschäftigst. Dein Glaube wächst, je mehr du mit den Nöten anderer Leute beschäftigst. Wir beweisen uns als Diener Gottes in Langmut, in Freundlichkeit. Immer nett sein. Immer freundlich sein. Nicht nur immer fröhlich sein, sondern immer freundlich sein. Weißt du, fröhlich kannst du alle Tage Sonnenschein und so weiter. Da kannst du fröhlich sein, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Aber fröhlich sein, aber freundlich sein. Freundlich sein. Wir beweisen uns als Diener Gottes durch den Heiligen Geist, durch aufrichtige Liebe, durch das Wort der Wahrheit. Und es ist manchmal sehr hart, das Wort der Wahrheit, jemand die Wahrheit zu sagen. Aber wir beweisen uns, wir ringen. Wir haben Frosch im Hals womöglich, bis wir die Wahrheit sagen. Aber wenn wir sagen, dann sagen wir in Liebe. Und wir wissen, wir wollen ja helfen. Wir wollen ja nichts Böses. Wir wollen ja helfen. Wir beweisen uns in der Kraft Gottes durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Linken und zur Rechten. Das ist, was der Paulus schreibt hier. Die Diener Gottes beweisen sich durch Standhaftigkeit. Sie beweisen sich, indem sie stehen bleiben, nicht weglaufen, nicht fernbleiben. Ja, im Geist bin ich bei euch. Vergiss die ganzen Geistergeschichten. Im Geist bin ich bei euch. Auch der Leib muss dabei sein. Solange wir hier auf dieser Erde sind, wir brauchen Seele, Geist und Leib. Nicht nur im Geist bin ich bei euch. Der Heiland kann nichts mit Geistern anfangen. Gottes Wille für uns ist, dass wir standhalten, aushalten, uns bewähren. Weißt du, vom Elia heißt es einmal, er war ein Mensch wie wir, Jakobus 5, das Krankengebet. Und bei vielen funktioniert das Krankengebet nicht, weil sie nicht weiterlesen davor und was danach, die Bedingungen zum Krankengebet. Und da steht es, Elia war ein Mensch wie wir und er betete. Und was war das Besondere am Elia? Er war ein Bewährter. 18 Monate hier am Bach Krit, 18 Monate bei der Witwe, der hat sich bewährt. Und dann betet er nach über 3 Jahren Bewährungsproben. Und dann sein Gebet schlägt ein wie eine Bombe. Und deshalb, Geschwister, wir müssen zuerst mal bewährt werden, damit wir im Glauben beten können. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Aber von Leuten, die nicht bewährt sind, vergiss es. Die können schnell die Hände auflegen oder die können etwas sagen, aber das funktioniert nicht. Wir brauchen bewährte Menschen. Heutzutage, unsere Gesellschaft braucht bewährte Menschen. So wird der Glaube stark und mächtig. Es geht nicht also, wenn wir großen Glauben haben wollen, dass wir Berge versetzen, das bringt nicht viel. Wir brauchen Liebe. Und hätte ich der Liebe nicht, ist alles für die Katz. 1. Korinther 13. Und hätte ich der Liebe nicht, also der große Glaube, was nützt es, wenn ich Berge versetzen kann, mein Leib verbrennen lasse, das meinen guten Armen gebe, und hätte der Liebe nicht. Der Glaube wächst durch die Liebe, durch den Heiligen Geist. Und weißt du, der Glaube wächst, indem du die liebst, die dir unsympathisch sind, die du nicht magst, denen du aus dem Weg gehst, die dir Schwierigkeiten machen, die dir Probleme bereiten. So, weißt du, so wächst der Glaube. Nicht nur Halleluja, Glory, und dann gib ihm. Nee, passiert nichts. Es geht nicht um unseren Ruhm, bei dem großen Glauben Berge zu versetzen. Guck mal, was ich alles kann. Nein, es geht nicht um meinen Ruhm, um meine Ehre. Und Gott schneidet uns ab von seiner Herrlichkeit, wenn es um uns geht. Macht er nicht mit. Sondern es geht alles um die Ehre Gottes. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, ein verzehrend Feuer. Viele Christen haben Probleme, wenn es um großen Glauben geht, mit Züchtigungen. Haben große Probleme mit Züchtigungen. Sie wissen nicht, wie soll ich das einordnen. Ich habe gesagt, dass diese Hirnprobleme, das ist schon zuerst mal eine Sache, Bandscheibe, Kniescheibe, all diese Dinge, mit Züchtigungen. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, und ich will die Wahrheit euch sagen, das Wort der Wahrheit verkündige ich heute, und es passt manchmal nicht, und es bringt uns in Schwierigkeiten, aber die Wahrheit ist, was uns weiterhilft. Und viele Christen wissen nicht, wo soll ich die Züchtigung unterbringen? Meine Bibel sagt, welchen Sohn der Vater aufnimmt, den straft und züchtigt er, den schlägt er mal ganz schön. Und dann sagst du, Halleluja, danke Jesus. Verstehst du? Den züchtigt er. Du darfst natürlich heute in unserer Gesellschaft die Leute nicht, die Kinder nicht züchtigen. Aber der liebe Gott gibt dir ganz schöne Streicheleinheiten manchmal. Ganz schön. Gott will Qualität und nicht Quantität, Geschwister. Weißt du, er will eine gute Frucht aus unserem Leben rausbringen. Also mein Vater hat mich gezüchtigt. Nicht immer. Ich habe nicht oft Schläge gekriegt, aber ab und zu mal gelegentlich. Und weißt du, was er macht? Da geht in sein Zimmer, in ein Nebenzimmer, macht die Tür zu, dann kriege ich dann diese Streicheleinheiten. Und dann, die Tür ist zugeschlossen. Und dann sitzen wir beide. Hast du mich lieb? Weißt du, mir hat es so wehgetan, dich zu züchtigen. Mir hat es mehr wehgetan, wie es dir vielleicht. Hast mich lieb. Nein, Papa, du bist grausam. Bis ich aufgestanden bin und gesagt, Papa, danke. Wir sollten Gott anfangen zu danken für die Züchtigung. Dann kommen wir aus der Kammer wieder raus. Sonst bleiben wir noch länger drin. Und er ist nicht rausgegangen. Ich habe gedacht, er muss irgendwann mal die Tür aufmachen und rausgehen. Aber nein, erst wo ich gesagt habe, danke, es war okay, ich habe es verdient bekommen, es war in Ordnung. Sobald wir einverstanden sind mit einer Situation, uns damit abfinden, wird die Tür aufgemacht, wir kommen wieder raus, was Neues kommt wieder, garantiere ich euch. Es passiert wieder was Frisches. Aber das sind diese Erziehungsmethoden Gottes, diese Züchtigungen. Gott will uns kultivieren. Wir sind ja Wildlinge alle. Verstehst du? Also, wir sind ohne Kultur. Ich meine geistlich. Wir können noch so gebildet sein und trotzdem unzivilisiert und unkultiviert sein. Echte Kultur will Gott uns beibringen, so dass wir dastehen wie ein Spalier. Wir bekommen manchmal so, ja, harte Schläge zu spüren vom Herrn und wir sagen, Gott, wieso denn das? Gott will unseren Glauben groß machen. Liebst du mich immer noch? Gott erlaubt, dass Petrus den Herrn verleugnet. Und dann sitzt er da wie mein Vater, genauso. Hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Ja, ja. Hast du mich lieb? Wirklich? Ja, ja. Und dann das dritte Mal. Und uns fragt der liebe Gott manchmal 30 Mal. Hast du mich wirklich lieb? Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Und dann ist die Sache erledigt. Und dann gibt Gott erst den Auftrag für Petrus, weide meine Lämmer, meine Schafe. Wir wundern uns, warum wir von Gott keine Aufträge bekommen, warum Gott uns nicht weiterführt, ist, weil wir noch nicht ihm geoutet haben. Ich liebe dich, Herr, du weißt alles. Also, wie ich dich liebe und wie stark ich dich liebe, das weißt du am allerbesten. Ich liebe dich. Und Petrus wollte ihn lieben, wollte seine Liebe ihm zeigen, aber im Fleisch. Nicht im Geist.
So.
Wir haben zu Gott Ja gesagt. Und jetzt will der Herr unseren Glauben etablieren, unseren Glauben ausprägen. Und es ist so wichtig, unsere Entscheidung ist so wichtig, damit Gott mit uns weitergeht. Ja, Herr, du weißt alles. Wir brauchen dir gar nichts vormachen. Und hör auf, Gott was vorzumachen. Ob im Beten, weißt du, ich kenne Christen, die versuchen weinerlich mit dem Heiland zu reden. Lieber Heiland, oh, du weißt, wie schwach ich bin. Oder dann kommen wieder andere und die sagen, Herr, allmächtiger Gott. Du kannst Gott nicht imponieren, vergiss es. Du kannst Gott nicht beeindrucken durch gar nichts. Du weißt alles Dinge. Du kennst mich durch und durch. Du durchschaust, du prüfst Herz und Nieren und auch die Galle. Du prüfst alles, Herr. Wer echt ist, der bleibt bei Gott. Der lebt mit Gott zusammen. Der wandelt mit dem Herrn, auch wenn es drunter und drüber geht und so weiter. Der dient dem Herrn. Herr, du weißt alle Dinge. Ich kann es nicht anders. Du weißt alles. Und dann redet Gott zu dir. Und es kommt immer auf deine Reaktion an. Wie reagierst du, wenn Gott zu dir redet? Weißt du, wenn er sagt, mein Kind. Oh, meine Kindlein. Aber was ist, wenn der liebe Gott sagt, pass auf. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fällt. In Johannes 12, Vers 43. Weißt du, die Reaktion des Herzens ist so wichtig. Die Pharisäer liebten das Ansehen. Sie wollten immer angesehen werden. Immer angesehen werden. Immer auffallen. Dein Glaube wird groß, wenn du nicht mehr auffällst. Egal was. Wenn du nicht mehr auffällst in deinen Worten. Total paradox, was wir heute in der Christenheit lehren. Ja, demonstriere. Nein. Du wirst stark, wenn du aufhörst zu kämpfen. Denn er hat schon alles getan für dich. Also, sie liebten das Ansehen bei den Leuten mehr als das Ansehen bei Gott, diese Pharisäer. Und genau das ist es, nicht mehr aufzufallen. Und dein Glaube ist groß, wenn du ganz normal Christ bist. Bruder Matthäus, was sagst denn du? Weißt du, ich möchte ganz normale Christen. Verrückte haben wir genug. Tut mir leid, aber das stimmt. Wenn ich so die Christenheit angucke, einer mehr ausgeflippt wie der andere. Weißt du, wir brauchen normale Christen, die gehen. Nicht, ob jetzt Wind ist oder kein Wind ist, wie das Wetter ist. Die gehen. Christen sind wie Linienschiffe. Die sind nicht wie die Segelschiffe, die nur dann rausfahren, wenn Wind draußen ist. Die Linienschiffe, die fahren, ob das Wetter gut oder schlecht ist, ob Wind geht oder kein Wind geht, weil sie haben ihren Termin, ihre Verpflichtung, ihren Weg. Wie wird mein Glaube stark? Der nächste Punkt, was mir groß geworden ist beim Nachdenken, lebe ohne Angst. Lebe ohne Angst. Und ich möchte auch nicht nur Angst vor den Dingen um dich herum, auch Angst vor Gott. Viele Leute haben Schiss, wenn es um Gott geht. Entschuldigung. Angst. Ich will nichts falsch machen. Weißt du, Gott ist mein Vater. Gott ist mein Vater, aber lieber Vater. Und ich kann Fehler machen. Viele Christen haben Angst vor dem lieben Gott. Ich will nichts falsch machen, deshalb machen sie auch gar nichts. Und das ist der größte Fehler, nichts zu machen. Aus Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Angst überwunden. Wir sind mit Gott versöhnt. Von Bodelschwing, dem hier in Lobetal diese Arbeit gemacht hat, aufgebaut hat, von dem wird erzählt, als er kleiner Junge war. Und sein Vater war in seinem Studierzimmer und da war draußen ein furchtbares Gewitter. Und obwohl er Pfarrer war und so weiter, der Vater und ja, strenger Mann, als Gewitter war, ist er in Pyjama dem Vater auf dem Schoß gesprungen und sagt, Papa, ich habe so viel Angst. Verstehst? Und das ist Kind Gottes sein. Wir müssen begreifen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Ich darf meinem Vater im Himmel auf dem Schoß springen, wenn draußen Gewitter ist, wenn ich Angst habe. Papa, ich habe Angst. Vergiss es. Lass dich nicht von Furcht beherrschen. Und weißt du, Furcht kommt immer, wenn du Rücksicht nimmst auf die Menschen. Was sagt der, was denkt der? Immer so Rücksicht nehmen. Vergiss diese Rücksichten. Jetzt bitte versteh mich richtig. Christen sind nicht rücksichtslos. Aber sie nehmen nicht Rücksichten. Sie wollen Gott gefallen, Gott mehr dienen als den Menschen, Gott mehr lieben als den Menschen. Und wir müssen aufhören, Rücksicht zu nehmen, was sagt der, was denkt der. Wir müssen normal bleiben, das ist klar. Aber wir müssen nicht Rücksicht nehmen. Wer Gott fürchtet, der hat vor niemandem mehr Angst. Wer Gott fürchtet. Und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Und auch der Anfang des Glaubens, Gottesfurcht. Echte Gottesfurcht ist, richtige Beziehung mit Gott zu haben. Ich darf zum Vater kommen, jederzeit, in jedem Augenblick. Wer Gott fürchtet, der steht der Welt ganz anders gegenüber. Bismarck sagte, wir Deutsche, und ich wünschte, das wäre noch, da hätten wir noch Made in Germany. Wäre es noch sowas beim Bismarck war. Wir Deutsche, wir fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt. Weißt du, das ist, wenn du Respekt vor Gott hast, Gott anbetest, und Gottesfurcht ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da fängt's an. Und der Mensch, der unter Gott steht, der sündigt nicht. Lügt nicht, stiehlt nicht. Weißt du, viele sind so Weltverbesserer und denken, das ist der Weg der Wahrheit. So wird der Glaube groß. Nein, stell dich unter Gott und sag, lieber Vater, ich weiß es nicht. Du weißt alle Dinge. Du kennst mein Herz von Ferne. Sei im Einklang mit Gott. Und wenn du im Einklang mit Gott bist, dann musst du dich gar nicht züchtigen und strafen und auspeitschen. Aber das Problem ist, die meisten sind nicht in Ordnung. Und nur deshalb, weil sie so viele dumme Streiche machen. Sei im Einklang mit dem Lebensrhythmus deines Lebens, mit den Lebensprinzipien. Dann wird dein Glaube groß. Weißt du, als ich klein war, sagt Paulus, dachte ich wie ein kleines Kind. Als ich größer war, dachte ich ein bisschen größer. Wachse mit dem Leben, mit der Verantwortung. Und Glaube hat was mit Verantwortung zu tun. Menschen, die keine Verantwortung haben, die haben auch keinen richtigen Glauben. Verantwortung. Wachse und wachsen. Zum Wachsen gehört Vergehen. Wachsen und vergehen. Wachsen und vergehen. Weißt du, immer wieder ein neues Werden. Das ist nicht buddhistisch und hinduistisch. Das ist normal in dieser Welt. Wir werden alle 7 Jahre, unsere Zellen werden alle 7 Jahre erneuert. Und wie oft hast du dich schon im Glauben erneuert, geistlich erneuert? Und du kannst dich nur richtig verwirklichen, wenn du an die Erlösung glaubst, an die Erlösung des Leibes, an die Erlösung des Geistes, an die Erlösung der Seele. Und du sagst, jetzt werde ich wieder erneuert. Und Gott führt mich wieder einen Schritt weiter und wieder einen Schritt weiter. Und so lockt er. So werden wir verführt, aber so werden wir auch vom Heiligen Geist geführt. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Wir wachsen im Glauben, indem wir mit unserem Lebensrhythmus mitgehen. Mit den Lebensumständen. Es ist nicht immer leicht. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen. Aber versuch nicht zu hadern. Je mehr du gegen dein Schicksal haderst, desto schlimmer wird dein Schicksal. Desto katastrophaler wird die Sache. Aber wenn du sagst, danke Herr. Weißt du, früher gab es einen Schlager. Ich weiß nicht, wer es gesungen hat, aber trotzdem war es trotzdem gut. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Für dein persönliches Leben. Nimm die Augenblicke. Genieße das. Mach das Beste daraus. Übertreib nichts. Sei nicht heiliger und gerechter als der liebe Gott. Und das ist auch ein Problem bei vielen Christen. Die wollen heiliger sein als der liebe Gott. Gott sagt, sei normal, so wie ich auch normal bin. Wer nicht an die Erlösung glaubt, der strampelt sich zu Tode in seiner Selbstgerechtigkeit. Ach, ich muss noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr dies und noch jenes. Weißt du, und dann verdrängen sie die Sache. Da gehen sie am Leben vorbei. Nimm deine Krankheit, wenn du krank bist, nimm und sag, ja, da spannt's bei mir. Da habe ich ein Problem. Und einfach akzeptiere, Glaube akzeptiert das Gute und auch das Schlechte, beides miteinander. Der Glaube akzeptiert es. Und deshalb, man wird groß im Glauben, dass man alles akzeptieren kann. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das war der Hiob. Akzeptiere. Und da ist er groß im Glauben geworden. Und da hat er alles doppelt bekommen. Und du bekommst den doppelten Segen. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Wenn du anfängst zu akzeptieren. Dann machst du aus dem noch das Beste und aus dem noch das Beste. Fang an zu akzeptieren. Er bekam alles doppelt. Wer an die Erlösung glaubt, der bleibt gelassen und getrost. Das ist Glaube. Gelassen. Lieber Heiland, ich kann nicht über meinen Schatten springen. Das ist meine Grenze. Und Gott hat die Grenzen festgelegt. Gott hat die Grenzen festgelegt für die Sträucher, für die Gräser. Gott hat die Grenzen festgelegt für die Bäume. Verstehst? Da kannst du in den Wald gehen und da siehst, der ganze Wald ist gleich. Oder wenn du über Ehrenfeld fährst, über die Landschaft fährst, die Körner, das Ehrenfeld ist gleich. Hoch ist es alles gleich. Gott hat die Grenzen festgelegt. Auch für die Menschen. Wenn die Meter, 2 Meter sind, dann stimmt irgendwas vielleicht gar nicht, wenn sie über 2 Meter sind. Ja. Ja, vielleicht war sein Vater großer Riese. Abstammt von Goliath. Das kann sein. Aber wie gesagt, das ist nicht normal. Gott hat die Grenzen festgelegt. Auch das Alter. Du kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Das Alter für Menschen ist 120 Jahre. So, wer an die Erlösung glaubt, der versucht nicht irgendwie Weltverbesserer zu sein. Die Juden sind immer Weltverbesserer gewesen. Die haben den Kommunismus erfunden, die haben das erfunden. Alles ist Judenwerk. Das ist die Weltverbesserer. Aber das schaffen sie nicht durch Gesetze und Gesetzmäßigkeit. Hör auf mit der Weltverbesserung. Sei ganz normal, lass den Heiligen Geist dein Leben verbessern. Der Heilige Geist muss unser Leben verbessern. Und nicht Gesetze und Dogmen und Vorschriften, dass wir uns qualifizieren. Wir werden durch den Heiligen Geist qualifiziert. Welcher der Heilige Geist treibt, die und leitet, die sind Kinder Gottes. Wer also an die Erlösung glaubt, der zaubert nicht mehr. Weißt du, ich bin manchmal so frustriert und so enttäuscht an Christen. Da machen sie alles möglich. Wenn das nicht hilft, dann geht man in die Esoterik. Und dann macht jeden Hokuspokus, da kauft man Salben, Öle, da kauft man alle möglichen Düfte, da macht man alle möglichen Zirkus, alle möglichen Rituale, dann laufen sie rum durch die Gegend mit Glöckchen, alles Liebe, ganz ruhig bimmeln. Verstehst du, aber da denken sie, die Geister auf diese Art und Weise zu vertreiben? Wir sollen unsere Gedanken unter dem Gehorsam Christi gefangen nehmen und nicht über welche Rituale, Formeln und so weiter. Oder auch plappern wie die Heiden. Oder dann verkrampft sein, wie auch immer, und sich versteifen auf, das muss so sein. Ich werde nie vergessen, ein lieber Bruder, den habe ich lieb gehabt in der Gemeinde. Er war ein guter Mensch, ein guter Christ, aber er hat sich geweigert, zum Arzt zu gehen. Er hatte Blutvergiftung und er sagte, Bruder, du musst zum Arzt gehen. Das hilft nicht, das Beten, das hilft hier jetzt nicht. Wir können beten und wir werden dich beten, wenn du zum Arzt gehst. Nein, ich vertraue dem Herrn und der Herr wird mich heilen. Weißt du, was passiert ist? Er ist gestorben. Ein paar Tage später ist er gestorben an der Blutvergiftung, weil er sich geweigert hat. Und Gott hat ihm Verstand gegeben. Weißt du, wir müssen auch bedenken, manchmal bist du im Krankenhaus und da wirst du ein Segen sogar für andere Leute im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. Weißt du, da kannst du sogar noch jemanden zum Herrn Jesus führen im Krankenhaus. Und Gott erlaubt Dinge, dass Dinge passieren, sonst würdest du nie dorthin kommen zu der Person. Und die Person wäre auch nie ansprechbar, wenn sie nicht neben dir voller Schmerzen liegen würde. Dann kannst du sagen, Sie, meine liebe Nachbarin, kann ich für Sie beten, ich bete für Sie. Oder mir ist mal passiert, ich besuche jemanden im Krankenhaus und besuche eine Schwester aus der Gemeinde im Krankenhaus und daneben, ich bete, normalerweise frage auch die anderen, ob die auch Gebet haben wollen, aber ich bete mit der, dann sagt sie, Pastor, können Sie auch zu mir kommen und auch mit mir beten. Weißt du, es gibt dann für Sie Anlässe. Und Gott benutzt manchmal Dinge in unserem Leben als Anlass. Und so wächst unser Glaube. Und dann kommt man nach Hause und sagt, du, ich durfte so ein Segen sein. Nicht wegen der Krankheit, sondern für jemand anders. Und manchmal passieren Dinge an unserem Leben für andere. Josef musste als Sklave nach Ägypten gehen, damit seine Brüder nicht verhungern eines Tages. Und wir sind manchmal Wegbereiter für andere. Das ist Glaube. Wir müssen manchmal in die Fremde gehen, ins Ausland gehen, auswandern, werden vertrieben und was auch immer ist, um unser Leben wieder nachzuholen, so wie Josef. Gottes Wege sind wunderbar und unausforschlich, aber wir müssen mitgehen. Wie wächst der Glaube, wie wird er groß? Jetzt habt ihr schon ein paar Gedanken, so ein paar Anhaltspunkte. Du musst warten, bis Gottes Zeit ist, dies und jenes zu tun. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. In vielen Sachen. Jesus hat sich nicht nach Menschen gerichtet und sich von Menschen manipulieren lassen. Er weiß, wann der beste Moment ist in deinem Leben, was zu tun. Und da betest du und da betest du und da betest du und passiert nichts, bis die Stunde Gottes kommt. Wie wird man stark im Glauben? Indem man auf Gott horcht, auf Gott wartet und das tut, was der Herr sagt. In Matthäus 10, Vers 16. Hör mal, was der Herr dort sagt, seinen Jüngern. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Halleluja. Amen. arme Schäfchen, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Das ist das Einzige. Aber gehen musst du. Gehen musst du. Du darfst nur nicht falsch sein, heuchlerisch sein, lügen. Und du sollst ehrlich sein. Und Gott segnet die Ehrlichkeit. Ihr habt festgestellt, dass Gott die Ehrlichkeit segnet. Weißt du, wenn du ehrlich bist, Geschwister, ich habe ein Problem. Wenn du dein Problem Gott sagst und vielleicht deinem Bruder, deiner Schwester oder irgendjemand sagst, ich habe ein Problem, dann haben sie Gnade mit dir und dann hat Gott Gnade bei dir. In meiner Bibel heißt es, und er fand Gnade bei Gott und Menschen. Weil er menschlich war, Jesus, ganz irdisch gewesen ist, er fand Gnade bei Gott und bei den Menschen. Sei aufmerksam, also siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, sei aufmerksam, pass auf, sei scharfsinnig. So wird Glaube geschärft und vorbereitet. Erkenne deine Situation, sei offen für die Führung Gottes, sei flexibel, provoziere nicht. Viele Menschen, und Christen auch, geisterfüllte Christen, die wollen unbedingt Märtyrer werden. Hör auf, nach diesem Märtyrersyndrom zu leben. Verstehst? Hör doch auf, Märtyrer zu werden. Wenn du Märtyrer werden sollst, dann hast du die Kraft und dann wirst du auch die Gelegenheit dazu finden. Aber du sollst nicht provozieren. In der Bibel heißt, wer sich der Gefahr aussetzt, der kommt auch da drin um. Und hier sagt der Herr, ich sende euch. Du musst also von Gott den Auftrag haben, zu den Wölfen zu gehen. Und nicht einfach, ja, ich gehe jetzt in eine Disco, ich gehe jetzt zu den Gottlosen, ich gehe jetzt dorthin. Verstehst du, die fressen dich auf, die Kannibalen. Wenn du dorthin gehst und von Gott keinen Auftrag hast, dann wirst du ein guter Leckerbissen werden. Deshalb, du brauchst diese Sendung von oben. So wichtig. Dein Glaube funktioniert erst, wenn du von oben den Impuls bekommst. Höre auf, deinen inneren Ratgeber, deine innere Stimme, durchschaue die Lage, überblick die Situation, provoziere nichts, begib dich nicht in Gefahr, sei freundlich und nett, aber auch immer entschlossen und entschieden. Und wenn nötig, und bitte halte dich fest, und das sage ich als Pastor, und wenn nötig, geh auch Kompromisse ein. Finde einen goldenen Mittelweg, nicht mit der Sünde, seid klug und ohne Falsch. Aber Kompromisse, ja, wir treffen uns in der Mitte, wenn wir uns nicht anders treffen können, in der Mitte. Aber zeigt dem Pferd, wer der Herr ist, wer das Sagen hat, wer die Zügel in der Hand hat. Zeigt dem Pferd, und das ist so wichtig, dass du dem Pferd im Gaul zeigst, deinem Ego zeigst, wer der Herr ist. Behandle dein Pferd nicht grausam, aber bestimmt. Weißt du, was ich den Christen empfehlen möchte in aller Liebe, ihr sollt nicht Fernsehen gucken unbedingt, aber ich möchte euch eine Sendung empfehlen, der Hundeflüsterer. Weißt du, der Hundeflüsterer, der zeigt manchem Christen, manchem Menschen, nicht der Hund ist der Schuldige und Bissige, der Mensch muss was lernen. Bei den Menschen stimmt es vorne und hinten nicht. Der Hundeflüsterer. Der Mensch. Und deshalb sagt er, ich heile nicht den Hund, sondern ich heile zuerst mal die Menschen. Der gefällt mir. Die Christen können hier etwas abbekommen. Oder wenn du schon nicht in die Seelsorge gehst, guck wenigstens dort zu. Und da wird manches gesagt, was man tun sollte, um den Hund zum Parieren zu bringen. Deinen Hund. Dein Ego. Dein Ich. Deine Situation. Das Pferd macht, was du sagst. Der Hund macht auch, was du sagst. Aber du musst ganz bestimmt sein. Deshalb gebrauche deinen Glauben, aktiviere ihn. Du musst bestimmt sein. Deine Kräfte, deinen Willen musst du freisetzen lernen. Gott hat dir den Willen gegeben, freien Willen. Er zwingt dich zu gar nichts. Aber du musst diesen Willen freisetzen. Du musst eine Entscheidung treffen. Wenn man einem Gaul laufen lässt, dann macht er, was er will. Aber du musst gehorchen. Und gehorchen lernen, ihn fest im Griff haben, dein Gefühl fest im Griff haben. Eine Frucht des Heiligen Geistes wird uns aufgelistet, das ist Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Das Leben ist so wechselseitig, so verschieden, du musst jede Situation neu im Griff haben. Nicht glauben, jetzt habe ich das gepackt, jetzt habe ich es begriffen, morgen kommt es ganz was anders. Viele Menschen sind unsicher, haben das Gefühl der Untauglichkeit, der Minderwertigkeit und so weiter. Lerne Einfach dein Leben im Griff zu haben, deine Gefühle im Griff zu haben, dazu bist du da auf dieser Welt. Werde stark im Glauben. Leg allen frommen Schein ab. Leg die ganzen Scheine ab. Taufschein, Konfirmationsschein, Trauschein, Beerdigungsschein, welchen Schein auch noch immer. Leg die ganzen Scheine ab. Und sag, weißt du, das zählt nicht. Bei Gott zählen die ganzen Scheine nicht. Auch nicht die Geldscheine. Weißt du, leg das alles ab. Weißt du, mach keine Show, keinen Bluff und prahl dich nicht und sag, jetzt habe ich besiegt. Weißt du, sobald du dich prahlst, fällst du. Bleibe demütig. Wenn du stark werden möchtest im Glauben, sei demütig. Bescheiden. Vermeide jede Verstellung. Weißt du, wenn du dich verstellst, das zeigt nur Unsicherheit. Zeigt nur Unsicherheit, Minderwertigkeit, Selbstablehnung. Das zeigt, ich muss beweisen, zeigen, wer ich bin. Nein, weißt du, wir sind alle gar nichts. Lass uns ehrlich sein. Wir sind Menschen, die von der Gnade Gottes abhängig sind. Das gilt auch für Glauben. Das gilt auch für den Glauben. Wir müssen eine neue, gesunde Selbsteinschätzung bekommen. Und zuerst einmal, hör auf, dich selbst zu verdammen. Ist jemand in Christus, so ist nichts mehr verdammlich, ist Römer 8. Hör auf, dich zu verdammen. Und verdamm auch nicht andere. Richte nicht auf, dass du nicht gerichtet wirst. Das hängt alles zusammen mit dem Glauben. Der Glaube ist so vielschichtig, vielseitig, so vernetzt. Sorge für Harmonie in deinem Umfeld, in deinem Leben. Ausgeglichenheit. Und darauf kommt es, die richtige Einstellung. Und bleibe. Das, was Gott dir gezeigt hat, was er dich gelehrt hat. Und soweit er dich geführt hat, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Gib das nicht auf. Halte deine Krone, deine Berufung. Bleibe. Es ist so wichtig, dass du bei dem bleibst, was du gelernt hast. Nicht, was die anderen wollen, dass du dort seist, sondern was Gott dich gelehrt hat, wie er dich geführt hat. Wenn er dich nur einen Meter geführt hat, bleibe einen Meter stehen. Verstehen wir uns? Weiche nicht von den Zielen Gottes ab, von seinen Grundsätzen, von seinem Versprechen. Er hat dir eine Verheißung gegeben, halte dich daran, an der Erkenntnis, die du gewonnen hast. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und ich frage mich manchmal, was haben die Leute gelernt? Bleibe bei dem, was du gelernt hast, was du vom Wort Gottes gelernt hast, aus der Predigt gelernt hast, aus dem Bibelstudium gelernt hast. Bleibe bei dem und lauf nicht jeder Dummheit nach. Sonst wird dein Glaube nicht groß. Weißt du, der Gerechte ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Der steht. Der sagt nicht, oh, die haben mehr. Die haben nicht mehr. Mein Vater hat einen ganz tollen Spruch gehabt. Wo du nicht bist, da lecken Kälber Honig. Das Paradies. Aber wenn du dorthin kommst, merkst, die kochen ja auch mit Wasser. Da geht's auch menschlich zu. Und manchmal vielleicht schlimmer, als du gedacht hast. Da kommst du vom Regen in die Traufe. Wie wächst mein Glaube? Wie wird mein Glaube stark? Wahre Stärke kommt aus dem Geist, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, menschlicher Machenschaften, sondern durch meinen Heiligen Geist. Im Psalm 87, Vers 7 ist ein schöner Spruch von David. Alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen sind in dir. Auch wo mein Glaube lebt, alle meine Quellen sind in dir, oh Gott. Die Quelle des Glaubens, die Quelle der Freude, die Quelle des Friedens, die Quelle der Ruhe, die Quelle der Harmonie. Alle meine Quellen sind in dir, Gott. Dein Glaube wird groß, wenn du die Quelle erreichst, die David erreicht hat. Und findest, alle meine Quellen sind in dir. Du musst wissen, wo die Quelle deiner Kraft liegt. Nicht nur in deinem Ego, in deinem Willen, in deinem Verstand, in deinem Gefühl. Nein, alle meine Quellen sind in dir, Herr, wenn du in mir bist. Gott in uns. Hier ist die Welt. Hier ist der Himmel. Gott in uns. Da ist die Organisation. Da ist das Leben. Da ist der Friede. Da ist die Kraft. Da ist die Herrlichkeit. Dein Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Es liegt an dir und nicht an irgendwelche Techniken, Tricks und so weiter, irgendwelche Rituale. Vergiss es. In dir. Alle meine Quellen sind in dir, Herr. Und das ist in dir, in der Gegenwart Gottes. Lass zwischen dir und Gott nichts dazwischen kommen.
Nicht den Mann, nicht die Frau, nicht die Kinder, nicht die Arbeit, nicht das Geld, nicht die Gemeinde, nicht den Pastor, nicht die Brüder, nicht die Schwestern. Lass zwischen dir und Gott nichts dazwischen kommen. Dann wird dein Glaube groß. Dann fließt wieder was Neues. Der Zufluss, die Gegenwart Gottes, seine Anwesenheit, die ist unerschöpflich. Gestern habe ich den Gedanken gehabt, Gottes Brünnlein haben die Fülle. Sie laufen immer, sie fließen immer. In der Gegenwart Gottes ist es egal, wie dein Leben dann aussieht, was da passiert. Du weißt, der Herr ist in mir, der Herr ist bei mir. Wenn Gott in dir ist, dann wirst du aufblühen, so wie der Gerechte, der dort am Bach gepflanzt ist und seine Blätter verwelken nicht. Er bringt Frucht zu seiner Zeit. Er trägt nicht jede Woche Frucht. Weißt du, viele Christen, die denken, ich muss jede Woche ein Glaubenswerk vollbringen. Nein. Die Stunde X ist von Gott bestimmt, wo dann diese Frucht entsteht und die Frucht reift und die Frucht gepflückt wird und die Frucht auf die Tafel Gottes kommt. Alle deine Begabungen und Fähigkeiten sind in Gott. Du sollst nur aufblühen, die Quelle erreichen und das Wasser ausschöpfen. Dein Leben hat die Sehnsucht, das Verlangen, ich möchte, aber jetzt brauchst du auch die Quelle, das Wasser. Wenn Gott in dir die Sehnsucht hineingelegt hat, mehr vom Heiland, mehr von Gott, mehr Glauben, oder jemand betet, mehre meinen Glauben, hilf meinem Kleinglauben, so spricht auch jemand, das ist auch schon ein Glaube, wenn jemand Kleinglauben hat, mehre meinen Glauben. Weißt du, was du machen musst? Du musst nur den Hahn aufdrehen. Die Leitung, alles ist schon bereits gelegt. Die ganze Infrastruktur ist da. Du musst nur das Wasser fließen lassen. Zu rechter Zeit. Mutter Teresa, und ich möchte einfach diesen Gedanken in den Raum stellen. In Indien verehren sie als Heilige, da ist Jesus bei dem Pfingstler, da ist Jesus Bild und da ist Mutter Teresa. Als ich dort das erste Mal hinkam, habe ich gesagt, er ist halt doch nicht katholisch. Nein, aber diese Frau hat für uns so viel getan. Die Frau ist so ein Vorbild. Was ihre Probleme auch waren, das lasse ich dahin. Aber Mutter Teresa ging als Studienrätin nach Kalkutta. Sie wollte oder sie sollte auf der Mädchenschule Englischunterricht den Mädchen lehren und Mathematik. Sie ging dorthin und als sie dort ankam in Kalkutta, hat sie die Kinder in Mülleimer gesehen und so weiter, hat die Kinder angefangen zu pflegen und sie hat vergessen, auf die Mädchenschule zu gehen oder kam gar nicht dorthin. Sie hat angefangen, die Kinder von der Straße zu sammeln, die Sterbenden von der Straße zu sammeln und sich mit den Leuten abgegeben, dass, weißt du, und so ist, wie Gott uns manchmal führt. Das wollte ich nur sagen mit Mutter Teresa. Weißt du, du gehst hin und kommst ganz anders an. Du kommst ganz anders an, das ist die Führung Gottes. Und sie war dort beschäftigt. Und das hat sie ihre Berufung gefunden, den Armen zu helfen, aus den Müllkübeln rauszukommen. Und das tut sie. Ich habe diese Frau bewundert. Ich war in Kalkutta, ich war in der Dying Klinik, also Sterbeklinik. Weißt du, die peppeln die Leute auf, entlassen sie wieder und 3 Wochen später haben sie wieder die drin. Und sie geben nicht auf, die machen weiter. Und ich werde nie vergessen, ein sterbendes Mädchen singt noch ein Lied und die hat den Tag nicht mehr überlebt, die hat hohes Fieber gehabt und singt aber noch ein Lied, ein Dankeslied, den Pfleger. Und dankt noch, dass sie so viel Geduld aufgebracht haben und so weiter. Gott korrigiert uns, während wir unterwegs sind. Weißt du, du bist auf dem Weg und plötzlich lenkt er die Schritte. Er lenkt die Schritte. Und das ist, wie der Glaube wächst. Nicht du. Plötzlich kommt etwas in die Quere. Plötzlich veranlasst Gott irgendetwas, was du gar nicht gedacht hast. Er sagt, an dir will ich meine Stärke offenbaren. Das ist das Wort Gottes. An dir will ich meine Macht zeigen. Du gehst los, willst irgendwas Besonderes tun, Mädchen ausbilden, also und Mathematik lehren, also Englisch und Mathematik. Aber Gott sagt, vergiss Englisch und vergiss Mathematik, du hast viel Wichtigeres zu tun, Menschen. Und Geschwister, unser Auftrag sind nicht Sachen zu sammeln, nicht Steine zu sammeln, nicht Kirchen zu bauen, sondern Menschen. Und das sollten wir immer wissen, Menschen sind wichtiger wie Sachen. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alles Gold und Silber dieser Welt. eine Seele und denk an Menschen. Auch wenn du aus dem Müllkübel diese Leute rausholst. An dir will er zeigen, was er kann. Und was du kannst. Und diese kleine Frau, als wir dort waren, und wir waren in der Klinik, also in einer anderen Station, weißt du, da läuft Speichel den Leuten aus dem Mund, die haben nicht so viele Rollstühle oder Gehhilfen und sowas, was wir hier haben. Da muss man die tragen und die Leute ganz anders behandeln, weil die das alles gar nicht haben an Mitteln. Da läuft der Speichel runter und die eine wischt ab und dann führen sie. Weißt du, da würdest du sagen, nein, das ist nicht mein Auftrag, aber das sind so viele Freiwillige von Australien, England und sonst was, die versuchen dort Christ zu sein, zu üben, was ist, dem Nächsten zu dienen. Und da hat jemand gesagt, Menschen gehen vor Sachen. Und das hat mich imponiert. Menschen gehen vor Sachen. Menschen gehen vor Religion. Menschen gehen vor Kirche. Menschen gehen vor alle möglichen Wahrheiten, Thesen, Dogmen. Menschen sind viel wichtiger. Menschen. So wird dein Glaube groß. Weißt du, dass du Gott einfach die Treue hältst und sagst, du gehst mir vor. Und wenn du Gott an erster Stelle hast, dann wird der Nächste daneben stehen. Da wird der Nächste nicht weit weg sein. Der Nächste. Du sollst Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Also wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. Deine Nächsten wie dich selbst. Menschen gehen vor Sachen. Versuche, deinen Glauben wachsen zu lassen. Der letzte Gedanke, den ich noch bringen möchte, ist ganz schnell. Gott hat zu Abraham gesagt, du sollst ein Segen sein und ich will dich segnen. Du sollst ein Segen sein. Und das ist so wichtig, Geschwister, wir sollen zuerst andere segnen. Nicht, dass wir gesegnet werden, nicht, dass wir in den Himmel kommen, nicht, dass wir, was weiß ich, erleben. Nein, die anderen. Gib und es wird dir gegeben werden. Und gib fröhlich, segne die Menschen fröhlich und sag, nimm's. Ich will noch eines sagen. Ich war heute bei dieser Schuleröffnung von meinem Enkel. Ich fand es ganz toll. Eine Pfarrerin, es war evangelische Schule, und da war der Segnungsgottesdienst. Und da macht ihr das Gleiche, was wir hier als Pfingstler auch machen. Wer möchte noch gesegnet? Wer steht vor einer Entscheidung? Die Kinder sind gesegnet worden. Wer möchte was Neues anfangen? Und wer steht vor einer Wegkreuzung? Der sollte nach vorne kommen. Fast die Hälfte der Eltern, und das sind einige hundert gewesen, kamen nach vorne. Und er hat den Leuten, sei gesegnet. Weißt du, da müssen wir nicht große Sprüche klopfen und bekreuzigen links und rechts. Nein, sei gesegnet. Der Segen ist es, was wirkt, was weiterwirkt. Ob du verstehst oder nicht verstehst, weißt du, je weniger du verstehst, desto mehr tut Gott. Ich werde nie vergessen, und damit komme ich zum Schluss, Segen und du wirst gesegnet werden. Als 8 bis 10, so dazwischen war ich irgendwo, als ich da mal meinen Uropa besuchte, dann hat er gesagt, ist das mein Urenkel, ältester Urenkel? Da hat die Mutter gesagt, ja. Da hat er gesagt, kann er zu mir mal kommen? Ich soll reinkommen und soll die Tür zumachen. Was macht der Opa jetzt? Und Opa war ein Wanderprediger, so Stundist, damals in Ostpreußen. Und dann kommt er und legt mir die Hände auf und babbelt irgendetwas. Ich habe nicht verstanden, was er da gesagt hat. Und dann sagt, jetzt kann's gehen. Ich habe nicht verstanden, was er da gemacht hat. Und dann hat Mutter gefragt, was hat er gemacht? Ich habe gesagt, er hat mir die Hände aufgelegt, aber irgendwas gesagt. Und dann soll ich wieder gehen. Als ich Christ wurde, habe ich begriffen, was das bedeutet. Der Opa hat mich gesegnet. Der Uropa. Wir begreifen das viel, viel später, was mit uns passiert ist. Und deshalb, wir müssen nicht alles gerade jetzt begreifen und heute begreifen und hier begreifen. Der Glaube wächst. Und so ist auch der Glaube mit mir gewachsen. Irgendwie, meine Eltern haben die Bibel verkauft an einen Doktor, damals für viel Geld, dass wir in der Kur für das Geld kaufen konnten in Russland. Verstehst du, sie wollten mit Gott nicht viel zu tun haben. Aber der Segen der Eltern, der Segen der Großeltern, der Segen, deshalb genier dich nicht, Menschen zu segnen. Und das ist unser Auftrag, wir sollen segnen und nicht fluchen. Schimpfen kannst du nachher, später. Aber du sollst die Leute segnen. Und du solltest einfach sagen, ich wünsche dir Gutes, ich wünsche dir Glück, ich wünsche dir Frieden. Das ist Segen. Sag was Gutes. Das andere kannst du später machen. Oder das macht ja auch der Teufel auch. So, der Glaube wird groß, indem wir anfangen, uns zu vermehren. Das weiterzugeben, was Gott mir gegeben hat, weiterzugeben. Lass uns aufstehen und lass uns im Glauben wachsen. Einfach was Neues werden durch die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes ist, dass Gott uns zu unserer Berufung dorthin führt, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten, zu den Müllkübeln. Und gerade dort sagt, da ist deine Aufgabe, das ist dein Platz, dort kannst du was tun. Vater, ich danke dir, dass du uns leitest, umleitest, jeden Einzelnen. Du willst, dass unser Glaube groß wird, du bringst uns in Situationen, in Verlegenheiten. Ja, lieber Gott, du bringst uns in regelrechte Verlegenheiten und dann lehrst du uns. Dann lehrst du uns, im Glauben zu wandeln, aus dem Boot zu steigen, auf dich zu schauen, mit dir auf dem Wasser zu gehen. Aber unsere Verlegenheiten sind gerade deine Gelegenheiten, lieber Gott. Ich danke dir, dass du uns durch so viele Dinge führst, wo wir lernen, nur auf dich zu schauen, nicht auf unser Verstand, nicht auf den Verstand anderer Leute, der Weisen und Gebildeten, sondern allein auf deine Gnade uns zu verlassen und in der Wahrheit zu wandeln. Ich danke dir, dass du uns auf rechter Straße führst, um deines Namens willen. Halleluja. Ich ehre deinen Namen und gebe dir Dank auch für diese Botschaft und lass diese Botschaft weiterwirken, dass die Menschen sich annehmen können, dass die Menschen sich gebrauchen lassen dürfen durch die Gnade Gottes, jeder Einzelne, wo er steht und ist, in Jesu Liebe. Amen.